1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Herzlich willkommen meinem Gast. Ich verrate noch nicht, wer es ist, aber ich stelle die Frage, wie viele Liegestützen schaffen Sie? Mehr als Jürgen Klopp?
Immer noch täglich an die 60, 70, aber nicht in einem Tour. In einem Tour 20, 25.
Respekt.
Ja.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Franziska Eder trifft
Lorenzo Anese, erster ausländischer Betriebsrat in der Bundesrepublik.
Guten Tag, Herr Anese. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wie kam es dazu, dass Sie mit Jürgen Klopp über Liegestützen gesprochen haben oder sogar welche gemacht haben?
Guten Tag. Ja, ich war in Berlin, als ich ausgezeichnet wurde vom Bundespräsident und der Jürgen Klopp auch. Und haben wir uns über alles sehr unterhalten und wurde gefragt, wie alt ich bin. Ich sage, Sie, wenn ich Ihnen das sage, vielleicht glauben Sie nicht, ich zeige Sie Ihnen, wie alt ich bin. Und da habe ich den paar Liegestütze vorgelegt.
Und Sie sind aber schon über 80, oder? Wie alt sind Sie genau gerade?
Ich bin genau 87.
Und ziehen Jürgen Klopp bei Liegestützen ab. Sie waren der erste sogenannte Gastarbeiter, der in der Bundesrepublik Deutschland bei VW offiziell registriert wurde. Wann war das?
Ich bin nach Deutschland gekommen, 1958. Ich kam in der Landwirtschaft, danach auf Bau und nach 3 Jahren Versuche, in Volkswagenwerk zu kommen, gelang mir 1961 als Besucher zu Volkswagen zu gelangen. Volkswagen hat meine Bewerbung immer abgelehnt und dadurch kam mir durch den Kopf, na, jetzt gehst du persönlich, aber wie gehst du da persönlich hin? Und da habe ich mich einfach als Besuch angemeldet und wie ich durch die Wache war, habe ich mich abgesetzt und bin zur Personalabteilung gegangen. Und da kam die Sekretärin, die wollen mich da abwimmeln. Was wollen Sie denn? Und ich habe immer verlangt, mit der Chef zu reden. Und nach lang hin und her haben sie dann einen Herr geschickt und da kam, das war der Unterabteilungsleiter. Und da fragte er, was wollen Sie denn? Und da habe ich gesagt, ich will hier arbeiten. Ich habe mich sehr oft beworben und habe ich ihm alles so erklärt und ihm Ablehnung bekommen. Und dann guckte er sich ein bisschen rum und dachte, ich hätte eine Einladung oder was, nicht? Und fragte, wie sind Sie jetzt hierher gekommen? Und da habe ich ihm wahrheitsgemäß gesagt, als Besucher. Und dann guckte er die Mädchen da an, da waren 2 Sekretärinnen. Nicht dumm war, macht den Spruch so, nicht dumm war, machen Sie einen Termin für die Untersuchung. Und das war 1961. Und so war ich der erste ausländische Mitarbeiter bei Volkswagen. Ich habe eine deutsche Stammnummer bekommen. Die Italiener, die nachher kamen, die haben eine ganz andere Stammnummer bekommen.
Und dann waren Sie sozusagen lange Jahrzehnte in der Werkshalle bei VW. Welche Tätigkeiten haben Sie gemacht und bis wann haben Sie dort gearbeitet?
Erstmal habe ich angefangen als Punktschweißer. Dann habe ich, wie die ersten Italiener, das war nur kurze Zeit, da wurde ich vom Vertrauensmann angesprochen, ob ich nicht in die IG Metall eintreten will. Und da habe ich sofort Ja gesagt. Und so bin ich seit 62 auch in die IG Metall. Und 62 kamen auch die ersten Italiener, die VW direkt aus Italien angeworben hat. Und da wurde ich dann freigestellt von der Arbeit, um die ein bisschen einzuweisen, zu erklären, was sie zu machen hätten und arbeitsmäßig sämtliche Laufwege für die mit erledigt. Und so, ein paar Jahre später, braucht der Betriebsrat einen Betreuer und wurde ich gefragt, ob ich nicht zum Betriebsrat gehen würde. Ja, ich habe nie Nein gesagt, egal was war. Habe ich immer ja, selbst wenn es mir schwer gefallen ist, ist ja nicht so einfach, von ganz normaler Arbeiter und jetzt mit solchen Sachen konfrontiert zu werden. Aber der Wille war da und ich habe sofort Ja gesagt. Und so habe ich 1964 beim Betriebsrat als Verbindungsmann angefangen. Und meine Aufgabe wurde so, dass ich die Leute, die eingestellt wurden, aufkläre über ihre Rechte, ihre Pflichten und natürlich auch in die IG Metall aufnehmen würde, nicht? Und da habe ich auch gemacht. Das war eine wunderschöne Arbeit. Natürlich, wie ich vorhin sagte, war nicht so einfach, weil ich auch von zu Hause her keine Schulbildung habe.
Da werden wir noch drüber sprechen, auch über Ihre Kindheit. Sie haben ja wirklich bei nichts angefangen. Aber nochmal zu der ersten Generation der italienischen Mitarbeiter, die damals kamen, ungefähr um 1960. Was waren die Herausforderungen für diese Leute? Für was hatten die für Schwierigkeiten?
Ja, das Schlimmste war Klima. Zufälligerweise war das genau im Januar. Und da waren die Winter ein bisschen härter wie jetzt, waren alles duster. Also die Umstellung allein klimamäßig war schon eine Katastrophe.
Und das menschliche Klima, wie war das in Deutschland für diese Leute?
Das menschliche Klima war nicht schlecht. Mhm. Das muss ich sagen. Die deutschen Kollegen, obwohl meisten ehemalige Flüchtlinge aus der Ukraine waren, nicht? Die deutschen Kollegen waren meisten Leute, die aus der Ukraine gekommen waren nach dem letzten Weltkrieg. Also das Klima, die Leute wurden akzeptiert. Das Gegenteil, die wollten nachher die Familie bringen, war auch diese Trennung von der Familie, war auch eine Katastrophe. Wir sind so erzogen, dass die Familie zusammenbleibt und zusammenhalten. Und deswegen war die Fluktuation auch ziemlich hoch. Nicht? Nachher langsam mit den Arbeitskollegen, die schon ein Haus gebaut hatten, haben wir sie angesprochen, ob wir nicht welche aufnehmen konnten, damit die auch ihre Familie nachkommen lassen könnten. Und da haben sie auch getan, nicht? Natürlich haben sie auch selber profitiert. Von solcher Situation profitieren beides. Die Einheimische und auch der hierher gekommen ist. Wenn man will, geht das auch.
Herr Anese, ich darf Sie das fragen. Normalerweise dürfen wir keine Werbung machen. Aber jemand, der so viele Jahre bei VW war, den darf ich das fragen. Die SUVs im Moment erreichen Panzergröße. Was ist Ihr liebstes Auto?
Mein liebster Auto ist der Golf.
Ein ganz einfacher, oder welcher?
Ja, ganz einfach. Früher war der Käfer. Mit der Käfer bin ich sehr oft nach Italien zu meinen Eltern gefahren. Und nachher, wie der Golf kam, ist mein Auto, ist der Golf, ist ein Auto, das unverwüstlich, also, und ich bin sehr zufrieden damit. Ich fahre jetzt noch einen Golf, nicht?
Und Sie sind mit Ihrem Käfer immer über den Brenner zu Ihren Eltern?
Früher über den Brenner, und der Brenner war nicht so wie jetzt, waren alles alte Straßen, diese alte Serpentin, ja. nicht Autobahnen, so wie jetzt, das war echt eine Quälerei, aber das hat man alles auf sich genommen.
Wie lange braucht man mit dem Käfer nach Apulien?
Also ich habe das in zwei Tage war ich zu Hause.
Zu Gast bei Franziska Eder auf Bayern 2. Lorenzo Anese aus Apuliens Armut zu VW.
Herr Anese, meine Generation in Deutschland, die kennt eine Armut, die Sie erlebt haben, nicht mehr. Sie sind in Apulien geboren. Was war das für eine Kindheit und was war das für eine Armut?
Ah, das war ganz schlimm. Meine Kindheit, ich habe gar keine richtige Kindheit gehabt. Ich müsste mit 7,5 Jahren arbeiten. Bin 37 geboren, können Sie ausrechnen, war kurz vor dem Krieg. Und da müssten wir alle arbeiten. Nicht nur ich, sondern alle Kinder haben gearbeitet. Und natürlich auch nicht für Geld, sondern nur fürs Essen. Und langsam, erstmal als Schäfer. Und nachher musste ganz schwere Arbeiten machen. Erde transportieren, Steine transportieren. bei Weingarten einlegen. Wir wurden beladen mit einem Schüssel aus Blech. Der Schüssel allein wog 3 Kilo und volle Erde 20 Kilo, je nachdem, wenn die Erde nass war oder die Stein. Wir wurden beladen von erwachsenen Männern und müssten wir Erde hoch und von oben die Steine runterbringen. Also das war eine Katastrophe. Die Schulter war blutig und wie meine Eltern gemerkt haben, ich war auch nicht so stabil gewachsen. Und wie meine Eltern gesehen haben, dass das zu schwer war, haben sie wieder eine Stelle gesucht als Schäfer. Und da bin ich immer weggelaufen. Insgesamt hatte ich 4 Stellen, habe ich nur 3-4 Wochen und dann bin ich abgehauen. Morgens, wenn ich geweckt wurde, habe ich ganz einfach mich weggeschlichen und weg abgehauen nach Hause. Mhm. Aber der Chef, der Bauer, der kam nachgefahren und hat dann mich hier dann wieder zurückgeholt. Was sollten meine Eltern machen? Der Armut damals war groß und deswegen ich habe keinen. Und so, dann kam der Krieg und während des Krieges war echt noch verrückter geworden. Da gab kein Wasser, noch weniger zu essen und da wurden wir alle Typhus krank. Nee, wir wurden alle krank, nicht nur wir, unsere Familie, wir sind 6 Kinder gewesen, sondern die ganze Region. Alle verlaust, voller Typhus. Also das war echt schlimm.
Ihre Mutter wurde, glaube ich, auch schwer krank eines Tages.
Meine Mutter, die wurde schwer krank. Die war 7 Monate lang nicht ansprechbar. Und ein Glück, dass eine Nachbarin, die auch von diesem verdammten Krieg betroffen wurde, diese junge Frau, der Mann ging an der Front und hat sie keine Nachrichten bekommen. Und die hat ein bisschen Zeit, dass sie sich ein bisschen um uns sich kümmern konnte. Und meine Mutter wurde gerettet, nachdem die Amerikaner in Bari waren. Und da ist der Hausarzt, der hat sich echt bemüht, hatte die Amerikaner da kontaktiert und hatte zwei Ampullen von Medikamente bekommen und diese Infusion haben dann meine Mutter gerettet. Ne? Ansonsten wäre die auch draufgegangen.
Wo haben Sie gewohnt? Wohnt man da in einem kleinen Steinhaus oder in einer Wohnung oder wo lebt man mit einer Familie mit 6 Kindern im Dorf?
In Alberobello heißt das Dorf, da sind die Trulli, die so bekannte Trulli, das sind runde Häuser. In diesem Haus haben wir da drin gewohnt, nicht?
Konnten Sie ich nehme an, eine Schule, eine Dorfschule, daran war erstmal nicht zu denken, wenn Sie alle gearbeitet haben, oder?
Nein, die Schule habe ich nicht besuchen können. Entschuldige mal, das war eine Katastrophe. Mhm. Die Schule konnte ich nicht besuchen. Wir hatten nichts zu essen, gar nichts. Es war zwar Schulpflicht. Nee, die Gesetze sind schön, aber die Männer, die Lehrer, die waren alle an der Front geblieben. Wie sollen die Schule funktionieren? Und wir konnten uns das auch nicht leisten. Selbst wenn die Lehrer da wären, können wir uns nicht leisten. Wir müssten arbeiten, so wie ich vorhin sagte, nur fürs Essen. Also ich habe keine Möglichkeit gehabt, zur Schule zu gehen, aber nachher, wie ich so 14 Jahre alt wurde, wurden Abendschule organisiert und da bin ich zur Abendschule gegangen in die Wintermonate, 4 Monate im Winter und nur für 2 Stunden. Und so habe ich dann ein bisschen lesen und schreiben gelernt. Aber dadurch, dass sie bei uns nur Dialekt gesprochen wurden damals, war das auch, ich sage ganz salopp, für die Katze. Nicht? Das war nicht sehr viel. Und zusätzlich war auch so, die Lehrer waren nicht da, waren nur die uns abends da ein bisschen unterrichtet haben, waren alles junge Lehrer und Lehrerinnen, die Studenten praktisch, die waren selber noch nicht fertig.
Aber Herr Anese, weil Sie sagen, die Rolle des Dialekts in Italien, muss man sich das so vorstellen, dass das eine Dorf das andere nicht verstanden hat? Waren Dialekte damals so ausgeprägt oder sind es vielleicht ja heute noch?
Damals ja. Jetzt ist fast alles vorbei. Aber damals war es so, dass die Dialekte vom Nachbardorf gar nicht verstanden hat. Eine Tante von meinem Vater, die kam uns, wie wir krank waren, kam uns zu Besuch aus dem Nachbardorf. Und wir hatten nur so eine Schüssel, wo ein bisschen Glut da rein taten, um ein bisschen Wärme in das Haus zu haben. Und die sagt, ja, wo ist die Kohle? Und das haben wir nicht verstanden, was die wollten. Das hat sie auf ihren Dialekt gesagt. Also das war auch so eine Katastrophe.
Herr Anese, Italiener sind Menschen, die gutes Essen unglaublich schätzen. Können Sie Essen heute genießen oder ist Essen immer noch etwas, was verbunden ist mit der Zeit des Mangels, mit dem Hunger? Oder sind Sie jetzt jemand, der das durchaus auch genießen kann?
Ja, ich mache beides. Ich genieße das Essen, aber ich schmeiß nicht ein Krümel weg, weil ich weiß, was das bedeutet. Ich schmeiß nicht einen Apfel, der eine kleine Druckstelle hat, weg, weil ich weiß, was das bedeutet, sowas herzustellen. Also ich genieße das Essen und ich koche auch selber sehr viel. Ich backe auch sehr viel. Ich kaufe kaum Brot oder auch diese Pizza, was da verkauft wird.
Die Verachtung hört man schon.
Das backe ich mir selber.
Herr Anese, ich werde in dieser Sendung noch versuchen, Ihr Cantuccini-Rezept rauszuleiern aus Ihnen. Aber jetzt machen wir kurz eine musikalische Pause hier auf Bayern 2 in 1:1 der Talk. Und dann geht es weiter mit Lorenzo Anese, der eine Leidenschaft hat, die wir noch nicht angesprochen haben, früher zumindest, nämlich das Kino. 1:1 der Talk heute mit Lorenzo Anese. Er war der erste ausländische Gastarbeiter bei VW, war dann lange Jahre im Betriebsrat, wurde für seine Arbeit dort auch ausgezeichnet und kommt aus einem kleinen Dorf in Apulien. Über diese unglaubliche Armut haben wir gerade schon gesprochen, Herr Anese. Aber es gab Momente, in denen Sie ein bisschen flüchten konnten, nämlich ins Kino.
Ja, das war... Ich habe das sehr geliebt, weil dieses grausames Leben, das war alles echte Katastrophe und das hat ein bisschen abgelenkt von dieser Armut und alles, was da gab. Aber ich konnte mir das auch gar nicht leisten, und eine Eintrittskarte zu kaufen fürs Kino. Ich habe mich da ein paar Mal aufgehalten im Foyer vor der Eingang, und da habe ich dann gesehen, dass der Chef, der Besitzer, der war Mädchen für alles. Der hat die Karten verkauft, der hat auch an der Tür aufgepasst, und da habe ich mich dann angeboten. Das war, wenn Sie so wollen, so ein bisschen schlitzohrig von mir, indem ich sagte, ich stelle mich hier an der Tür und kontrolliere die Karten. Und der war zufrieden. Er sagte, ja, das kannst du machen. Er hat das zugelassen. Aber der Hintergedanke dabei war, da war ein Vorhang an der Tür. Die Türen waren offen, weil da warm war im Sommer, damit die Luft reinkommt. Und ich konnte bei der Gelegenheit der Vorhang ein bisschen zur Seite schieben und konnte auch nebenbei Filme gucken. Das war ein durchlaufender Film. Das war nicht so, dass eine Vorstellung und dann vorbei, das lief kontinuierlich. Die Leute konnten reingehen, wenn sie wollten. Und
es lief immer derselbe Film durch.
Immer derselbe Film durch, ja, so ist es.
Aber dann haben Sie ja irgendwann mal den ganzen Film gesehen gehabt, wenn Sie immer ein bisschen spicken konnten.
Jawohl, jawohl, so war das. So habe ich da die Möglichkeit gehabt, ein bisschen auch mein Italienisch aufzubessern.
Das Hochitalienisch also.
Mein Italienisch. Und zusätzlich auch das Vergnügen, da einen Film. Und der Chef, der kannte auch meinen Vater und war so nett. Da war auch eine Bar vor der Eingang. Und in der Pause konnten die Leute sich dann Kaffee holen oder ein Stück Kuchen. Und abends zum Schluss fragte dem, der die Bar da betrieben hat, ob er nicht was übergeblieben ist vom Kuchen. Er sollte mir mitgeben, um mit nach Hause zu meinen Eltern zu nehmen.
Also auch durchaus in all dem Schrecken gute Erinnerungen.
Ja, ja. Gibt Menschen. Das sind Menschen und nicht solche, die nur so gern an sich denken. Da gibt gute Menschen. Geht alles, wenn der gute Wille da ist.
Herr Anese, wie geht's Ihnen, wenn Sie heute Bilder sehen, beispielsweise aus der Ukraine? Geht Ihnen das noch besonders nahe?
Selbstverständlich. Ich verstehe nicht die Leute, die darüber meckern heute, dass die Leute aus der Ukraine hierher kommen oder woanders hingehen, das verstehe ich nicht. Ich wünsche diesen Menschen sowas nicht. Unsere Leute hier sollen endlich mal verstehen, dass das Menschen sind und kein Abzocker. Es sind Menschen, die in Not geraten, unverschuldet. Und soll man sein lassen. So, da, wo man helfen kann, soll man helfen. Sicherlich ist der ein oder der andere Verrückte dabei. Aber auch das, meine ich, ist möglich, dass man auch ein bisschen auf eine andere Bahn lenken kann. Ich habe das bei Volkswagen gesehen. Da waren auch waren alles junge Leute. Die wollen was erleben. Die wollten ein bisschen und mit Vernunft und nicht ich alleine. Ich hatte mir eine Gruppe von 200 Vertrauensleuten aufgebaut. Wir haben die Leute so betreut, dass sie alle vernünftig wurden. Heute kann ich mit Stolz durch die Porsche-Straße in Wolfsburg laufen. Da werde ich begrüßt, als wenn ich der kleine König wäre. Bin ich ja nicht. Will ich auch nicht haben. Aber
Herr Nese, Sie haben eine legendäre Weihnachtsfeier erfunden, über die wir auch noch sprechen müssen, was vielleicht auch zu Ihrer Beliebtheit mit beigetragen hat.
Ja. Wird heute noch durchgeführt, nach über 40 Jahren.
Weihnachtsfeier.
Die Weihnachtsfeier, die ich erfunden habe oder ins Leben gerufen habe.
Über die werden wir noch sprechen, aber im Moment sind wir noch, zumindest biografisch, bei Ihren Kinobesuchen in der frühen Jugend. Ein Bruder von Ihnen ist dann nach Deutschland gegangen und ich glaube, das war der Anstoß, dass Sie auch den Schritt gegangen sind, wegzugehen. Oder das war Ihr Bruder, der Sie auf die Idee brachte?
Nein. Mein Bruder, da wurde bekannt gemacht in Italien, dass Arbeitskräfte gebraucht werden in Deutschland. Mhm. Und da hat er sich gemeldet und hat auch einen Vertrag bekommen für ein Jahr für die Landwirtschaft. Und so kam mein Bruder 57 nach Deutschland, genau da, wo ich jetzt noch lebe, in Burgensdorf bei Wolfsburg. Und kurz danach haben wir gemerkt, er hat das Geld, was er verdient hat, damals war 180 D-Mark im Monat, war gutes Geld. Und wie das Geld jeden Monat ankam, haben wir uns gefreut. Und da habe ich gesagt zu meinen Eltern, ich fahre auch nach Deutschland. Hier ist keine Perspektive, hier kann man sich nicht weiterentwickeln. Und so habe ich meinen Bruder anschreiben lassen und gefragt, ob er nicht dafür sorgen könnte, dass ich auch hinkäme. Und so hat er mit dem Chef da gesprochen und er hat dann durchs Arbeitsamt mir einen Vertrag zukommen lassen. Und so bin ich dann 58 Juli auch nach Burgensdorf hingekommen.
Herr Nese, ich habe es gerade schon scherzhaft gesagt. Sie und der Schimmelkäse, was war das für eine Geschichte?
Ja, ich war noch nie weg von zu Hause. Wie ich den Vertrag bekam, das war die erste Reise überhaupt. Und ich habe gedacht, wer denkt, dass, um nach Deutschland zu kommen, so viel Zeit brauchst. weil ich musste erst von das italienische Gesundheitsamt untersucht werden in der Hauptstadt Bari. Und von da musste ich nach Verona, da war die deutsche Kommission und wurde von der deutschen Kommission untersucht. Und danach durfte ich weiterreisen. Also die Fahrt war eine Katastrophe. Waren 3 Tage und 2,5 Nächte insgesamt mit Untersuchungen und Aufenthalt und so weiter. Wie ich von Bari abends erstmal morgens um 8 Uhr von Alberobello weg und den ganzen Tag in Bari durch diese Untersuchung und abends dann los. Und wie ich in den Zug einstieg, suchte ich einen Platz und zufälligerweise gelang ich in einen Waggon, wo ich hab gedacht, du bist im besten Salon der Welt. Das war erste Klasse, alles Velour und rote Sessel und so weiter. Das war erste Klasse, wusste ich nicht. Ich wusste, und bis der Kontrolleur kam und sagte, sie durften hier nicht sitzen. Das war so etwa schon 10 Uhr abends. Erste Klasse. Aber der war so gnädig, der hat da gesehen, wo ich hin müsste, die Fahrkarte. Und er hat da gesagt, ja, aber bleiben Sie sitzen. Wenn aber wir weiterfahren und Gäste kommen, die hier die Plätze reservieren, dann müssen Sie raus hier aus der ersten Klasse. Naja, und so bin ich fast die ganze Strecke in erster Klasse gefahren. Durch diesen Zufall, dass er keiner eingestiegen ist. So, nächsten Morgen in Verona wurde ich untersucht und danach, nächster Abend, ging's weiter Richtung München. Und in München musste ich wieder umsteigen. Und da waren 2 Nonnen, die auf mich gewartet haben. Das wurde alles durchgegeben, war so organisiert, da waren alle involviert. Caritas, Gewerkschaften, die waren alle involviert. Aber da waren die 2 Nonnen am Bahnsteig und da haben sie mir ein Lunchpaket überreicht.
Ah, jetzt kommen wir zum Schimmelkäse langsam, oder?
Ja, jetzt kommt der Schimmelkäse. Da haben sie mir erklärt, mit welchem Zug ich weiterfahren muss, von welcher Gleisbahn und so weiter, fuhr ich weiter. Und nach einer Weile im Zug mache ich dieses Lunchpaket auf und die erste Scheibe Brot, die da drin war, mache ich auf und da sehe ich Schimmelkäse. Da denke ich, manches Kind hat sowas Verrücktes, haben sie mir noch vergammelte Käse hier reingepackt. Ich kannte keinen Schimmelkäse von zu Hause und habe ich aus dem Fenster rausgeschmissen.
Das erste Mal, dass sie Essen weggeschmissen haben.
Ja, das war echt das erste Mal, dass ich ein Teil, andere waren mit Wurst, waren 4 Scheiben. Und die mit Wurst, die habe ich gegessen nachher. Und 2 Äpfel waren noch da in diese kleinen Lunchpaket.
Wer hat Sie abgeholt in Wolfsburg vom Bahnhof?
Das war auch wieder, die Fahrt endet nicht. Und ich wurde immer nervöser. Da habe ich dauernd der Schöffner gefragt, Mensch, ich habe gedacht, ich habe mich verfahren. Und immer die Fahrkarte gezeigt. Und er hat da versucht, mit Geste sitzen zu bleiben und so, bis wir endlich in Hannover ankamen, kriege ich einen Hinweis von einer Frau, die Italienisch konnte und die musste nach Hamburg. Die hat alles mitbekommen, da mit der Kontrolleur. Und die sagte, jetzt musst du aussteigen. Nicht? So, und bin ich da und wie ich ausstieg, werde ich wieder so freundlich begrüßt. Und da habe ich gedacht, ist der Chef, der da mich abholen will. In Wirklichkeit war der italienische Priester. Der begrüßte mich gleich. Ich hatte erste Stufe runter. Er sagt, guten Tag, Herr Anese. Und nachdem er sich vorgestellt hat, er hat auch erklärt, dass weiter geht's nach Wolfsburg. Ja, was ist Wolfsburg für mich? Keine Ahnung. Und bis nach Wolfsburg hat fast genauso lang gedauert, weil der Zug jeden Bahnhof eingehalten hat. Nicht? Und so kam ich in Wolfsburg an gegen 11:30 in der Nacht. Und da war auch gar kein richtiger Bahnhof. Damals war der jetzige Bahnhof, so wie jetzt ist, war er ja gar nicht, war nur eine Haltestelle da in Wolfsburg. Und da war dann der Chef und mein Bruder, die mich da abgeholt haben. Der Chef hatte schon ein Auto, ein Opel. Und wie wir dann ins Dorf reinkamen, ich dachte, Wunder, was ist? Da war eine Dunkelheit, da war nicht eine Laterne. Ich habe Alberobello in der Mir verlassen, mit 10.000 Einwohnern, hell beleuchtet, komme nach Bogensdorf, da war der 300 Einwohner. Da war echt gar nichts
los. Da haben sich Fuchs und Hase gute Nacht gesagt, wie man sagt.
Ja, ganz genau so. Ganz
aber
genau so.
Stimmt es, Herr Anese, dass Sie Ihre Frau schon am zweiten Abend in Deutschland kennengelernt haben? Das wäre ja eine unglaubliche Erfolgsgeschichte.
Ja, das stimmt, 100%. Und seitdem haben wir uns nicht mehr aus den Augen verloren.
Wo haben Sie Ihre Frau gesehen?
Mein Bruder sagt gleich am zweiten Tag, du, heute Abend zeige ich dir das Dorf. Und ich denke, Mensch, jetzt nach Feierabend noch losziehen, müde noch von der Fahrt. Auf jeden Fall sind wir losgegangen und auf einmal kamen zwei Mädchen uns entgegen. Mein Bruder kannte dies zwei, weil der Vater von meiner Frau auch zum Landwirt kam, paar Stunden Nachmittag zu arbeiten. Und haben wir da angehalten, wie die uns entgegenkamen. Mein Bruder konnte schon einigermaßen ein bisschen Deutsch, ich überhaupt nicht. Und so haben wir uns versucht zu verständigen. Ab und zu mal hat mein Bruder übersetzt. Und wie der liebe Gott gewollt hat, fing an zu tröppeln. Kam ein paar Tropfen, da war ein Eichenbaum und da habe ich so getan, als wenn ich sie vom Regen schützen wollte. Da habe ich sie ein bisschen zum Baum hingezogen und so haben wir angefangen, uns ein bisschen näher kennenzulernen.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Franziska Eder im Gespräch mit Lorenzo Anese. Baut Häuser, backt Brot und pflegt den Garten.
Das klingt nach einem guten Leben inzwischen, das schwierig angefangen hat, aber das gut anfing, zumindest in Deutschland, weil Herr Nese, Sie haben gleich Ihre Frau kennengelernt. Wie hat man Ihre Beziehung am Anfang wahrgenommen oder hatten Sie auch Gegenwind, Sie beide als Paar?
Ja, zum Beginn nicht so Gegenwind. Aber nachher hat sich irgendwie Neid und eine Anti-Ausländer-Politik entwickelt. Aber zum Beginn waren alle super freundlich. Die Schwester von meiner Frau, die kam auch zum Landwirt, wo ich war, zum ein paar Stunden am Tag zu arbeiten. Und so ist der Kontakt immer enger geworden. Der Vater kam auch ein paar Stunden. Und so hat man sich dann ein bisschen privat kennengelernt. Und das waren super freundliche Menschen. Aber wie wir uns denn verlobt haben, da kam eine ganz böse Postkarte, diese alte Postkarte, die die Post ausgegeben hat, eine ganz primitive Karte. Aber die hat ihr Zweck erfüllt, aber in diesem Sinn eben nicht. Auf diese Karte war geschrieben, du alte Nutte, schämst du dich nicht, dass du mit einem Italiener gehst, dass du einen Italiener heiraten willst? Hast du überhaupt keinen Nationalstolz? Diese paar Sätze waren da drin geschrieben auf altdeutsche Schrift. Damals hatte ich keine große Ahnung. Ich habe diese Karte mitgenommen zu meinem Betriebsratsvorsitz. Mittlerweile war ich bei Volkswagen. Und sage, Hugo, guck mal, so eine Karte haben wir gekriegt. Meine Frau, die war doll geknickt, nicht? Also als Nutte bezeichnet zu werden von eigenen Landsleuten, das ist ganz mild gesagt und schön. So, und der Hugo Borg sagt, ja, Lorenzo, was soll ich machen? Ich nehme das mit zu der Polizei. Er war damals auch Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg. Und nach 4 Wochen kam der Bescheid, Suche ist eingestellt worden, ohne Erfolg. Also das war nicht schön. Und so hat sich auch ein paar Mal ergeben, dass dieser Hass immer mehr wurde. Zum Beispiel, früher gab kein großes Tanzlokal auf den Dörfern. In der Kneipe war eine Jukebox, da waren die Platten, da hast du 50 Pfennig reingesteckt und danach wurde so ein bisschen getanzt. Und ich war da dann auch und haben wir getanzt. Und wie ich mich hinsetzen wollte, haben sie mir da einen Stuhl und den Hintern weggezogen. Und ich habe das nicht gemerkt, bin ich nach hinten auf den Hintern gefallen. Ich habe gedacht, mein Rücken ist gebrochen. Nicht? Also, und alle haben sie gelacht. Nicht? Mhm. Was willst du von... Ich war damals kräftig, ich war so resolut, ich hätte sie alle zusammenkloppen können. Ich hätte mich strafbar gemacht, so wie einige heute auch. Gott sei Dank waren zwei Jungs, deutsche Jungs, wo wir Freundschaft geschlossen haben, die mich zurückgehalten haben. Haben gesagt, Lorenzo, lass das sein, die schlagen dich hier tot. Die sind sich einig, das suchen die nur. Und so habe ich das sein lassen. Und so auch noch zweimal sowas Ähnliches passiert. Also ich habe nicht alles Gutes erlebt, aber ich bin trotzdem zufrieden. Ich habe nicht kapituliert, weil ich von Anfang an nicht kapitulieren wollte. Und ich habe versucht, den anderen das zu geben, was mir gefehlt hat.
Zum Beispiel auch als Betriebsrat bei Volkswagen. Darüber haben wir noch nicht viel gesprochen. Ich möchte es jetzt mal an dieser Weihnachtsfeier festmachen, die jetzt seit wahrscheinlich 40 Jahren gefeiert wird und die Sie erfunden haben. Was ist das für eine berühmte Weihnachtsfeier?
Die ist so entstanden, weil ich auch mit der Sozialabteilung die Sonderzüge organisiert habe. Da fuhren immer 2.000, 3.000 Leute hin und her, nicht? Zu Weihnachten zum Beispiel. Und vorher hatte ich Tanzabende organisiert. Aber wie nachher die Sonderzüge abfuhren, habe ich gemerkt, dass die Leute bei der Verabschiedung, welche blieben auch in Wolfsburg, fuhren nicht alle nach Italien zu Weihnachten, dass die ein bisschen traurig da waren. Und da kam ich die Idee, weil auch Weihnachtsfeier für die Rentner vom Volkswagen organisiert wurden. Und da bekam ich die Idee, dann kannst du hier auch eine Weihnachtsfeier organisieren, damit die nicht nachher hier traurig sind, nicht? So, und da habe ich das angesprochen beim Betriebsrat und bei VW und wurde auch zugestimmt, dass, weil geht's auch um Geld, geht's um Finanzieren. Das wurde alles umsonst gemacht, nicht? Das haben wir dann unter dem Motto gemacht: Wir arbeiten zusammen, wir leben zusammen, wir feiern zusammen. Und so wurde das ein Erfolg. Der Kongresspark in Wolfsburg erfasst knapp 3.000 Leute, war voll. Und meisten waren gemischte, schon Familie, Kinder. Und so haben wir dann diese Weihnachtsfeier da gefeiert mit einem anständigen Programm. Wie ich ausgeschieden bin, war die 13. Weihnachtsfeier. Mittlerweile ist die 43. Und dann natürlich unter dem Namen nicht mehr wir arbeiten, wir leben zusammen, wir feiern zusammen, sondern Migranten-Weihnachtsfeier. Weil mittlerweile mehrere Nationalitäten in Wolfsburg. Aber ich bin froh, dass das weitergeführt wird. Und so wie ich der Betriebsrat kenne, wird auch nicht locker lassen bei sämtliche Jammerei mit kein Geld und hin und her. Die werden das weiterhin durchführen für die Zukunft. Weil das, was wir damit erreichen, diese Integration, kann man nicht mit Geld erreichen. Das kann man nur, indem man Kontakt pflegen, indem man die Menschen zusammenkommen und miteinander reden und nicht übereinander schimpfen.
Und jetzt, Herr Lorenzo, bleiben mir zwei Sachen zu sagen. Nämlich erstens, wir haben für Ihr Leben zu wenig Sendezeit, weil Sie so viel unglaubliche Geschichten haben. Aber es gibt ja die gute Nachricht, dass Ihr Leben in einem Buch versammelt ist, auf das ich unsere Hörer nochmal hinweisen will. Und das heißt Vita, der Gastarbeiter von Apulien zu VW in Wolfsburg, die Geschichte des ersten ausländischen Betriebsrats in Deutschland. So das Buch von Lorenzo Anese. Da gibt es also mehr zu Ihrem Leben. Aber Sie sind uns noch was schuldig geblieben, nämlich das Geheimnis der richtig guten Cantuccini. Ja. Oder verraten Sie das im Radio gar nicht?
Doch, warum nicht? Warum nicht? Ja, die Canduccini, das ist, ich habe zu Hause, wenn gefeiert, zum Beispiel eine Taufe oder was, wurden auch Canduccini gebacken. Und die wurden durchgereicht. Da durfte man nur einen nehmen. Da wird auf der Tablette wurden welche serviert, aber durfte man nur einen. Und wer, du hast zwei genommen, hast ein paar hintere Löffel gekriegt. So, ich habe diese Canduccini nie vergessen. Und bin ich denn hier, wie langsam mit der Jahre auch im Geschäft zu kaufen gab, habe ich welche gekauft und habe ich dann verglichen, der Preis und der Inhalt. Da habe ich gedacht, nee, Lorenzo, den backst du selber. Erstens, die gekaufte sind nicht so, wie Oma und Opa gebacken hat. Und zweitens, für den Preis nicht. Also, und so habe ich dann angefangen, selber zu probieren. Und das ist ganz einfach. Mandel, Zucker, Mehl, Eier, bisschen Olivenöl, die Mandeln zerkleinern und alles zusammenmixen und backen. Mehr braucht man nicht. Und die staunen alle, die zu mir kommen, zu Besuch, wollen sie gar nicht mehr loslassen von der Canduccini.
Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt Canduccini backen, nach den Zutaten von Lorenzo Annese, dann denken Sie an ihn und danken ihm vor allen Dingen für diesen Besuch, weil er sich extra auf den Weg nach Hannover ins Studio gemacht hat. Herr Lorenzo Annese, es war uns eine Ehre, dass Sie diese Mühe auf sich genommen haben und uns von Ihrem Leben erzählt haben. Vielen Dank.
Bitte, bitteschön.